Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Unter einem Decoder versteht man einen Umwandler von analogen oder digitalen Signalen, Radio oder Fernsehen etwa. So nutzte die Sowjetunion für die Übertragung der Fernsehprogramme ein anderes Signal als der überwiegende Teil Westeuropas oder der USA. Die TV-Signale aus dem Westen blieben in der UdSSR also weitgehend verschlüsselt und umgekehrt. Decoder werden auch heute noch gebraucht, sind faktisch in jedem Empfangsgerät, in jedem Haushalt zu finden. Doch auch auf anderer Ebene werden Decoder offenbar immer wichtiger. Nicht zuletzt in der politischen, gesellschaftlichen Kommunikation. Decoder, Russland entschlüsseln, heißt eine Nachrichtenplattform aus Hamburg, die sich mit Themen aus Russland beschäftigt. Wie man dabei Russland entschlüsselt, darüber sprechen wir heute mit der Slawistin, Historikerin und Decoder-Chefredakteurin Tamina Kutscher. Willkommen bei Memorial im Gespräch, sagt Danilo Höpfner. Tamina Kutscher, aus aktuellem Anlass schauen wir zunächst an die russisch-ukrainische Grenze. Dort gibt es weiter zunehmende Truppenbewegungen von russischer Seite. Kiew und Washington warnen Moskau vor einem Übergriff. Moskau warnt Kiew und den Westen vor Einmischung. Können Sie uns bei der Einordnung helfen? Was erleben wir da gerade?
Ja, das ist natürlich die große Frage und wahrscheinlich auch Teil der putinschen Taktik, dass man nie genau weiß, was Moskau will und was es bezweckt. Also man wird völlig, der Gegner wird im Unklaren darüber gelassen. Aber wir hatten auf Decoder eine sehr interessante Analyse dazu von Fjodor Krasininikow, der also meinte, mit dieser Kriegsandrohung will Russland auf jeden Fall Aufmerksamkeit bezwecken nach außen. Also erreichen, dass der Westen wieder mit Russland redet. Und indem sich Russland als so unberechenbar darstellt, kann es natürlich auch bezwecken, dass man Russland entgegenkommt. Also es stellt sich als so unberechenbarer Gegner dar, dass sozusagen den anderen gar nichts übrig bleibt, nichts anderes als zu sagen, jetzt müssen wir aber mal machen, was die wollen. Wer weiß, was sonst passiert. Eben möglicherweise ein Krieg. Und natürlich ist es auch eine Message nach innen, also eine Ablenkung von innenpolitischen Problemen, wenn man sich die Zahlen anschaut, was die Übersterblichkeit angeht in Russland derzeit. Also die liegt bei 500.000. Ein Großteil davon wird auf Corona zurückgeführt. Es gibt einen Unmut über Missmanagement jetzt der Pandemie. Natürlich kann dieses Säbelrasseln an der Grenze von solchen inneren Problemen auch ablenken. Aber ich denke wirklich, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, was genau hat Moskau da jetzt vor. Ist es eben nur ein Säbelrasseln, ein Muskelspiel oder planen sie tatsächlich da einen Krieg womöglich? Und ich denke, das ist genau eben ja auch Taktik. Also wir hatten auch einen Text mal von Sergei Medvedev, der sprach von einem schillernden Raum der Unbestimmtheit, den Putin und das System Putin geschaffen hat. Also und genau damit haben wir es jetzt auch wieder zu tun.
Nun hat aber auch US-Präsident Biden der Ukraine im Fall eines russischen Angriffs Unterstützung zugesagt. Wie realistisch ist denn die tatsächliche Gefahr eines weiteren Krieges, in dem auch Deutschland als NATO-Partner der USA ganz schnell mit drin sein könnte?
Ja, das ist eben sehr schwer einzuschätzen, wozu Russland da willens ist und überhaupt tatsächlich fähig ist. Das weiß man im Moment nicht. Und genau mit dieser Angst und mit dieser Unsicherheit wird auch gespielt natürlich.
Frau Kutscher, Sie sind Chefredakteurin der Nachrichtenplattform Decoder mit dem Anspruch, Russland zu entschlüsseln. Ich bin mir bewusst, Sie hören die Frage ganz gewiss nicht zum ersten Mal. Ich muss Ihnen dann noch stellen, wie entschlüsselt man Russland und wo leiten Sie die Notwendigkeit dazu ab?
Ja, also beim Russland entschlüsseln geht es uns vor allem auch darum, das Wissen über Russland zu mehren, auf zwei Arten und auf zwei verschiedene Arten. Eben zum einen, indem wir Originalstimmen übersetzen, also wir monitoren russische unabhängige Medien. Es ist eben ein kuratiertes Programm sozusagen, das wir bieten an ausgewählten Artikelübersetzungen aus diesen Medien. Und wir liefern sehr viel Kontext. Jeder Artikel wird eingeführt, Begriffe werden erklärt und Wissenschaftler schreiben für uns in eigenen Texten über bestimmte Persönlichkeiten, Phänomene und so weiter, die hier eventuell weniger bekannt sind oder über die eben auch Unklarheit herrscht. Und genau, und diese Zweigleisigkeit, so versuchen wir eben, ja, das Wissen zu mehren, auch Einblicke zu geben in den zivilgesellschaftlichen Diskurs in Russland und in die unabhängige Medienszene, die es eben auch gibt, was viele sehr überrascht.
Wer sind denn Ihre Leser?
Das ist ganz unterschiedlich. Unsere Leser, wir wissen das natürlich nicht ganz genau. Genau, wir sehen es an E-Mail-Adressen, wir bekommen es mit über E-Mails und Facebook-Nachrichten, die uns erreichen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sowohl im Auswärtigen Amt unsere Leser haben in der Politik, aber auch bei ganz normalen, sage ich jetzt mal, Russland-Interessierten, die sich gar nicht beruflich mit Russland beschäftigen, sondern eben privates Interesse haben. Also es sind ganz unterschiedliche Wissensstände und auch Sprachkenntnisse, die unsere Leser haben. Wir hatten auch mal vor 2 Jahren war das eine Online-Umfrage gemacht unter unseren Leserinnen und Lesern und das bestätigte dieses Bild. Also etwa die Hälfte hatte beruflich mit Russland zu tun und konnte auch Russisch und die andere Hälfte hatte beruflich gar nichts damit zu tun und sprach kein Russisch. Wobei sich die Gruppen natürlich überschneiden zum Teil. Und das ist schön für uns, denn wir wollen ja tatsächlich alle erreichen, also nicht nur für irgendeine Elite oder Nische, die sich jetzt mit Russland stark auseinandersetzt, da sein, sondern wirklich für alle, die sich für das Land interessieren.
Wie viele Leser haben Sie denn da, falls das kein Geheimnis ist?
Das ist nicht unbedingt geheim. Also die bewegen sich um die 100.000. Also wir sind natürlich kein Spiegel Online, wobei es gibt immer wieder Ausreißer nach oben. Das ist wirklich nur eine Durchschnittszahl. Wir hatten auf unserem Europa-Decoder, also wir dekodieren ja inzwischen auch Deutschland und Europa für russischsprachige Leser, mal einen Artikel, es war ein Interview mit Christian Drosten ganz zu Beginn der Pandemie, da lagen die Zahlen weit über 100.000 Lesern, allein für diesen einen Artikel. Wir hatten jetzt kürzlich einen Artikel über Folter im Straflager in Russland und auch da hatten wir sehr, sehr hohe Zahlen für diesen einen Artikel, mehrere 10.000. Also es schwankt auch immer. Es ist natürlich, wie soll ich sagen, konjunkturabhängig, wenn Russland eben wieder stark in den Schlagzeilen ist, wie derzeit, dann bekommen wir das bei Decoder schon auch zu spüren, weil uns eben auch mehr Leute finden über Google und so weiter.
Wer ist denn Decoder? Wer sind die Personen dahinter und die Journalisten, die für Sie tätig sind?
Das sind ganz viele Personen dahinter. Also zum einen natürlich als allerwichtigste Person im Hintergrund, aber Initiator, Gründer und ja, wie sagt man, Konzeptor. Also er hat das Konzept für Decoder überhaupt erdacht, Martin Groß, der Decoder ins Leben geholt hat und den Decoder-Geist in die Welt gerufen hat, uns Redakteurinnen und Redakteure ins Boot holte. Wir sind derzeit 7 Gesellschafter, es kommen noch weitere Redakteure derzeit hinzu. Wir haben ja jetzt auch einen Belarus-Decoder, also das ist so der Kern an Leuten und dann um uns herum ein Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Übersetzerinnen, die für uns arbeiten. Also es sind wirklich viele, viele Menschen und natürlich auch unsere Leser, die uns im Decoder-Club unterstützen, also die freiwillig spenden monatlich und dadurch unsere Arbeit mit ermöglichen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung seit dem letzten Jahr ist auch Belarus in den Fokus gerückt. Welche Rolle spielt das Land inzwischen bei Decoder?
Ja, glücklicherweise eine immer größere Rolle. Also es ging damit los, dass wir gemerkt haben, vergangenen Sommer, da passiert was in Belarus. Wir haben dann immer mal Artikel veröffentlicht aus russischen Medien, eben die wir auch monitoren und die berichtet haben. Und als wir gemerkt haben, dass wirklich da Massenproteste stattfinden nach den Wahlen, dass das Land, die Gesellschaft einen unglaublichen Prozess der Selbstermächtigung auch initiiert hat und begonnen hat, war uns klar, also egal wie das ausgeht, dieses Land wird nicht mehr so ausschauen wie vorher. Gleichzeitig ist Belarus ja auch 30 Jahre nach Zerfall des Eisernen Vorhangs wirklich terra incognita hier im deutschsprachigen Raum nach wie vor. Und da haben wir das Bedürfnis gespürt, da eben auch zu dekodieren. Und es gab die glückliche Fügung, dass sowohl Ressourcen da waren, als auch eben ein sehr geschätzter Kollege von uns allen, Ingo Peetz, der seit Jahren als Journalist in Belarus auch unterwegs ist, dort auch gelebt hat, mit einer Belarusin verheiratet und zwar, der das Land einfach wirklich sehr, sehr gut kennt, auch die Entwicklung seit Jahrzehnten, kann man sagen, verfolgt. Ingo war dabei, es gab Geldgeber und so haben wir den belarussischen Decoder zuerst als kleines Dossier gestartet und wollen das jetzt immer weiter ausbauen, haben inzwischen auch eine Kooperation mit dem ZEUS, dem Zentrum für Osteuropa und internationale Studien für unsere Wissenschaftsschiene, sodass wir eben auch die wissenschaftliche Seite da gut abdecken können. Ja, und jetzt auch Förderung bekommen durch das Auswärtige Amt. Also ja, wir hoffen natürlich, dass das immer größer wird, der Belarus-Decoder.
Nun ist Belarus nicht nur aus der russischen Perspektive, sondern meist auch aus der deutschen Perspektive ein kleines Land. Auch in den Medien lange Zeit hier nur ein Land mit irgendeinem verrückten Diktator. Wenn man mal die Nutzung auf Ihren Seiten zum Maßstab nimmt, wie groß ist das Interesse an Belarus derzeit?
Also unter unseren Lesern bisher sehr gut. Also es wird sehr gut angenommen. Man könnte ja denken, wir sind eine Russland-Plattform. Wer Decoder liest, interessiert sich halt für Russland, aber doch nicht für Belarus. Nein, weit gefehlt. Also da haben wir sehr positive Resonanz. Wir haben sicherlich auch neue Leser nochmal dazu gewonnen. Also das wird alles sehr gut gelesen und ich denke, der Bedarf ist ja auch da. Ich meine, das haben wir ja alle gesehen. In der Regel ist es so, sobald was passiert, wird berichtet. Davor und danach ist das große Schweigen im deutschen Blätter- und Medienwald. Und so ist es ja jetzt wieder. Belarus ist aus den Schlagzeilen längst verschwunden und Decoder hat eben den Raum und den Platz und die Ressourcen, um da dran zu bleiben. Und das wissen viele Leser auch zu schätzen und die bleiben mit uns dran.
Ich höre da Medienkritik heraus. Wie beurteilen Sie denn im Fall Belarus die Berichterstattung der deutschen Medien? Wie gut sind die denn da aufgestellt?
Puh, also das Problem ist eben, dass Auslandsberichterstattung sehr, sehr teuer ist und viel kostet. Es gibt kein Geld dafür, es gibt kaum noch Korrespondenten. Belarus wird ja meist abgedeckt mit aus Moskau. Der Moskau-Korrespondent, der macht sowieso nicht nur Russland und Belarus, der macht meistens auch noch Ukraine in Zentralasien und dann ist in Armenien auch noch irgendwas los und so weiter. Also es gibt wenig Leute, es gibt wenig Platz. Und das ist eben die Schwierigkeit, die man gar nicht jetzt unbedingt den einzelnen Journalisten zum Vorwurf machen kann, sondern diesem gesamten, ja, der Struktur. Und das ist sozusagen der Vorteil, den wir haben als Decoder. Wir haben eben Platz. Ich meine, auch was Russland betrifft. Wir berichten nicht nur über Politik und wenn es gerade wieder brennt und wenn gerade wieder irgendwelche diplomatischen Gemeinheiten hin und her gehen, sondern wir können eben immer berichten über Russland, über die Ukraine, über Belarus und eben auch über Kulturthemen. Diesen Platz und diesen Luxus haben wir als Decoder. Und es wäre natürlich schön, langfristig nicht nur über Russland oder über Belarus so zu berichten, zu entschlüsseln, zu dekodieren, sondern über den gesamten post-sowjetischen Raum. Das ist schon ein Fernziel, das wir vor Augen haben, aber ja, werden wir sehen, welche Ressourcen die Zukunft bringt.
Im Bereich der sich mit Russland beschäftigenden Menschen in Deutschland sind Sie ja recht gut bekannt. Sie bieten Ihre Inhalte aber auch in einer englischsprachigen und in einer russischsprachigen Version an. Bleiben wir bei Letzterem. Wie werden Sie denn in Russland rezipiert?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, die russischsprachige Version birgt natürlich den Vorteil, dass uns nicht nur Russen lesen können und Russinnen, sondern natürlich jeder, der des Russischen mächtig ist. Und wir merken, dass es viele Russischsprachige aus Deutschland sind, die diesen Europa-Decoder, wie wir ihn nennen, lesen. Fast mehr oder mindestens genauso viele wie aus Russland oder Ukraine oder Belarus oder auch Zentralasien weniger, aber diese drei Länder vor allem. was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass die Aufmerksamkeit und auch das Interesse an so, ja, ich sag mal, Europa-Themen, EU-Themen gar nicht so groß ist unbedingt in Russland selber. Also wir merken es ja auch bei den Medien, die wir monitoren. Also zum einen gibt es gar kein Geld für Auslandsjournalismus. Ich habe ja schon gesagt, es ist teuer. Zum anderen beschäftigen sich viele unabhängige und eben auch kritischere Medien doch sehr stark mit Russland selber, also mit dem eigenen System und politischen System und weniger mit dem Ausland.
Dekode wurde 2016 auch vom renommierten Krimi-Preis entdeckt. Die Jury hatte ihnen den Online-Award zuerkannt. Wir hören da mal kurz rein. Hier die Laudatio von ARD-Journalistin Anja Reschke.
Russland entschlüsseln. Nichts Geringeres hat sich Dekoder vorgenommen. Und ehrlich gesagt, nichts Geringeres brauchen wir auch. Denn, mal ganz ehrlich, wo stehen wir denn gerade? Jo hat es auch schon gesagt, wenn man jetzt gerade diesen Monat anguckt, man merkt einen Wunsch nach wieder stärkeren Nationalstaaten. Wer hätte gedacht, dass England, Großbritannien wirklich austritt? Und das Wort kalter Krieg ist irgendwie plötzlich wieder da. Wenn man mal anguckt, wenn man in den Osten Europas guckt, was sich da gerade abspielt an der russischen Grenze, da gibt's Truppenbewegungen, da wird Kriegsgerät aufgefahren, da ist ein Muskelspiel, ein militärisches zwischen NATO und Russland, was lange Zeit so ein bisschen unter dem Radar war und jetzt aber plötzlich aufgetaucht ist. Und man fragt sich, hatten wir das nicht alles überwunden? Der ehemalige oder der Diplomat und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hat in einem Interview zu uns gesagt, er sieht die Situation gerade oder die Gefahr für eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO heute größer als in den 80ern. Aber das will doch keiner mehr. Wir hatten das doch alle schon mal. Kriegsgeheul, Säbelrasseln, das wird nichts helfen, hat selbst unser Außenminister gesagt. Wie auch immer man ihn an dieser Stelle richtig zitiert, kann sich jeder selber überlegen. Aber dass das nichts bringt, wissen die meisten. Und es hat sich doch was verändert, denn das alte Bild sozusagen, dass der Freund, Feind, der Westen ist der Gute und Russland ist der Schlechte und Putin ist der Feind, funktioniert nicht mehr. Die Menschen machen das nicht mehr mit. Wir Journalisten haben das ziemlich stark mitbekommen, denn wann immer man über Russland berichtet, kriegt man sehr viel Gegenwind seit der Ukraine-Krise. Die Leute wollen verstehen, was da passiert. Aber es ist eben gar nicht so einfach, Russland zu verstehen. Denn mal ganz ehrlich, Englisch sprechen die meisten, Russisch nicht. Englischsprachige Medien kann man sich relativ einfach herholen, aber russischsprachige sind schon schwieriger und dann weiß man nie, wie diese russischsprachigen Medien in der Deutungsmaschinerie Russlands eingebunden sind. Das heißt, die russische Sicht auf Dinge fällt ganz schön leicht hinten runter. Und deshalb ist Dekoder so wertvoll.
Ein Ausschnitt aus der Laudatio von Anja Reschke war das bei der Krimi-Preisverleihung. Und das klingt ja alles wahnsinnig präsent. Das hätte von heute sein können, ist aber tatsächlich aus dem Jahre 2016. Es gibt offenbar weiter massiven Bedarf an Dekodierung. Frau Kutscher, nun gibt es hintergründige Russland-Berichterstattung und Analysen ja tagtäglich auch in der FAZ, im Spiegel, im Deutschlandfunk und in der ARD. Was unterscheidet denn Ihre Beiträge von denen der Kollegen in den klassischen Medien?
Also die Beiträge unterscheiden vor allem, dass unsere Beiträge eben aus russischen Medien selber kommen. Also dass man hört dort den russischen Diskurs, den innerrussischen, liberalen und unabhängigen Diskurs. Es ist wie so eine Art sehr umfangreicher Pressespiegel, könnte man sagen. Also wir wollen ja auch zeigen, worüber wird in Russland auch gesprochen und wie wird darüber in Russland gesprochen. Und natürlich, was ich vorhin auch schon sagte, wenn es jetzt nicht um das tagesaktuelle Geschehen geht, ist es eben so, dass wir so eine Art von Slow Journalism, also die langen Entwicklungen oder eben auch andere Themen und so weiter beleuchten können. Wir haben einfach viel mehr Platz für Alltagsthemen. Es gibt eine Gnose über den Teppich an der Wand. Es gibt einen Text zu Cheburashka. Es gibt Texte über Viktor Tsoi und Kino und so weiter. Also das sind alles Themen, die auch immer mal in, sag ich mal, in anderen Medien vorkommen, aber natürlich viel weniger, weil es einfach für sowas viel weniger Platz gibt. Da würde dann immer zugunsten irgendeiner tagesaktuellen politischen Sache drauf verzichtet, da zu berichten.
Nun sind unabhängige Stimmen, die sich mit Russland beschäftigen, immer wieder Anfeindungen in sozialen Netzwerken ausgesetzt. Nicht nur die St. Petersburger Trollfabriken sorgen dafür Hass und Hetze gegen Medien und gegen Journalisten, die es wagen, Putin und den Kreml zu kritisieren. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Bislang zum Glück keine allzu negativen. Es mag auch mit unserer Größe zusammenhängen. Wir sind eben ein Nischenmedium und keine Tagesschau oder so. Da höre ich von den Kollegen öfter, also von richtig heftigen Trollattacken wirklich. Das ist bei Decoder anders. Wir merken aber vor allem eben im Facebook, dass uns ganz unterschiedlich, ich sage mal jetzt mal, die Leser aus den beiden Schubladen, ja, den Russland Bashern, Russland verstehen, wenn man solche Schubladen bedienen will, eben ganz unterschiedliche Leser lesen und auch jeweils entweder loben oder kritisieren. Und das ist ja auch unser Ziel. Also wir als Decoder verstehen uns als eine neutrale Redaktion. Wir selber als Redaktion bleiben neutral, auch in unseren Texten, die wir schreiben. Die Meinung haben bei uns die Autoren oder eben die Wissenschaftler, die genau darlegen, warum sie eine bestimmte Meinung vertreten. Also die Wissenschaftler begründen ja auch bestimmte Sichtweisen und Thesen, die sie aufstellen. Und ich glaube, dass unsere Leser merken, es geht uns halt bei aller Kritik, die auf Decoder hörbar ist, allein durch die Autoren, die wir übersetzen, es geht uns nicht um ein plumpes Draufhauen, sondern wir nehmen unseren Gegenstand sehr ernst. Und es geht uns wirklich um eine Differenzierung, es geht uns um ein Nachvollziehen, also nicht im Sinne einer Apologetik, sondern eben wirklich um einen differenzierten Umgang mit den einzelnen Themen. Und ich glaube, das merken die Leser und das nehmen sie uns ab. Und egal jetzt sozusagen, aus welcher Ecke sie kommen.
In Russland zensiert der Staat Medien, aber es gibt sie noch, wenige freie Stimmen. Sie haben darauf verwiesen und die spielen bei Decoder ja auch eine entscheidende Rolle. Im Ausland verbreitet der Kreml über seine Sprachrohre Sputnik und RT seine Weltsichten und Verdrehungen. In Deutschland haben wir dagegen weitgehend freie Berichterstattung, was nicht wenige Menschen, die sich für Russland Freunde halten, aber negieren. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, weshalb Menschen die Berichterstattung von ARD und ZDF etwa als Staatspropaganda ablehnen, aber der tatsächlichen Propaganda aus dem Kreml ihr Vertrauen schenken?
Oh, also ich bin keine Soziologin, aber ja, natürlich, also das Vertrauen ist erschüttert, das hat ganz viele Ursachen, man kann die Globalisierung anführen mit ihren Gewinnern und Verlierern und so weiter, die individualisierte, mehr und mehr individualisierte Gesellschaft und so weiter und so fort, also da spielt sicher ganz, ganz viel mit rein. Und bestimmt ist es auch so, dass Medien wie RT Deutsch versuchen natürlich daraus sozusagen Vorteile zu ziehen oder die mit den Unsicherheiten und der Verunsicherung der Leute eben Medienpolitik, sage ich mal, Politik zu machen. Also was man dagegen tun kann, denke ich, ist einfach so guten, fundierten und differenzierten Journalismus wie möglich entgegenzusetzen und eben wirklich versuchen, bei den Fakten zu bleiben, nach denen zu suchen, auch ohne Angst vor irgendwelchen Schubladisierungen. Und ja, einfach wirklich das journalistische Handwerk im besten Sinne des Wortes seriös und sorgfältig zu pflegen.
Wer Ihre Seiten regelmäßig liest, der findet auch immer wieder Beiträge mit Themen zur Menschenrechtsarbeit von Memorial in Russland. Wie lautet denn da Ihre Einschätzung der aktuellen Menschenrechtslage vor Ort?
Also das ist natürlich eine Sache, die man durchaus mit Besorgnis sehen kann. Es wurden ja Ende 2020 einige Gesetze verabschiedet. Unter anderem eben wurde dieses unsägliche ausländische Agentengesetz nochmal verschärft. Also im Februar 2020 wurde bereits beschlossen, dass eben schon Einzelpersonen als ausländischer Agent bezeichnet werden können. Jetzt hat sich's nochmal verschärft Ende 2020. Also jede politische Tätigkeit in Kombination mit einer ausländischen Geldquelle kann dazu führen, dass man auf diese Liste des ausländischen Agenten kommt. Die Finanzierung muss dabei gar nicht mit der, also die ausländische Finanzierung muss dabei gar nicht mehr mit der politischen Tätigkeit in irgendeinem Zusammenhang stehen. Also das sind lauter so Verschärfungen und auch Unklarheiten, unscharfe Formulierungen in der Gesetzgebung, die natürlich für viel Willkür sorgen und auch Angst. Es betrifft ja auch Medien, das ausländische Agentengesetz. Also das ist sicher etwas, was auch die Selbstzensur befördert, wenn man halt nicht weiß, kann ich jetzt dafür belangt werden oder nicht. Und es ist natürlich auch eine unglaubliche Diffamierung, die stattfindet. Also die Medien sind zum Beispiel auch verpflichtet, wenn sie zum Beispiel über Memorial berichten oder über das Meinungsforschungsinstitut Levada, diese auch als ausländischen Agenten zu benennen. Also sowas alles ist natürlich sehr beunruhigend.
Frau Kutscher, Präsident Putin hat sich Machtoptionen bis 2036 gesichert. Gleichzeitig gibt es immer wieder Gerüchte über einen vorzeitigen Rückzug. Wie schätzen Sie die Lage in Russland ein? Gibt es überhaupt eine Hoffnung für einen Reformprozess? Und welche Chancen haben demokratische Kräfte in Russland?
Ja, also ich meine, der Kreml hat ja sehr eindrücklich gezeigt, dass er kein Interesse hat, eine Alternative zuzulassen. Das haben wir gesehen. Es gingen ja auch im Januar wirklich Zehntausende auf die Straße, die eben ihre Solidarität mit Nawalny ausdrücken wollten. Und ich glaube, es ging da wirklich auch um eine Solidaritätsbekundung. Da hat sich sicher ein Unmut aufgestaut, den es schon lange gibt, der zusammenhängt mit wirtschaftlichen Sorgen, eben Unmut über den Umgang mit der Corona-Pandemie zum Beispiel, Unmut aber auch über Beschlüsse wie die Rentenreform und so weiter. Dieser Unmut hat sich jetzt da im Januar, Februar kanalisiert und da seinen Ausdruck gefunden. Wie es damit genau weitergeht, das muss man natürlich sehen. Es stehen ja jetzt Wahlen an. Man wird sehen, ob es im Vorfeld zum Beispiel nochmal zum Ausschluss kommt von Oppositionskandidaten. Das kann auch wieder Proteste hervorrufen, wie es in Moskau der Fall war. Oder wie überhaupt es weitergeht. Nawalny hat ja zu seinem klugen Abstimmungsverhalten aufgefordert. Also das heißt, die Menschen sollen demjenigen Oppositionskandidaten die Stimme geben, der der aussichtsreichste ist, egal welcher Oppositionspartei er angehört. Das ist natürlich ein Verfahren, das auch aufgehen kann, selbst wenn Nawalny in Haft ist. Also was jetzt da noch alles kommt, das muss man wirklich abwarten. Aber ich denke, man hat gesehen, die Menschen, es gibt eine Unzufriedenheit, die sich da also immer wieder Bahn brechen kann. Man hat aber auch gesehen, der Staat ist bereit, da also sehr repressiv drauf zu antworten. Und es ist ja noch lange nicht ausgeschöpft worden, dieses Arsenal an Repressionsmaßnahmen. Also ja, muss man sehen.
Tamina Kutscher war das, die Chefredakteurin von Decoder. Die stellenweise schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Sie finden die Nachrichtenplattform Decoder, die wir Ihnen uneingeschränkt empfehlen können, unter decoder.org. Dort können Sie den Dienst auch abonnieren. Genauso wie natürlich weiterhin unsere Nachrichten. Die finden Sie unter memorial.de. Anmerkungen, Hinweise, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast schicken Sie bei Bedarf bitte an presse@memorial.de. Und an dieser Stelle wie immer danke für Ihr Interesse an unseren Themen und dem Podcast, sagt Danilo Höpfner.